SWR 1 Baden-Württemberg. Leute mit Nicole Köster.
Eine neue Ausgabe SWR 1 Leute. Ich begrüße ganz herzlich Jörg Mayrer.
Schön, dass ich da sein darf.
Schön, dass Sie hier sind. Sie sind Seelsorger, Pfarrer im Ahrtal und haben die Flutkatastrophe vor einem Jahr miterlebt. Eine Katastrophe unvorstellbaren Ausmaßes. Die Aufräumarbeiten, die werden noch Jahre dauern. Familien haben Angehörige verloren. Viele Menschen, die traumatisiert sind. Wie ist das für Sie? Gibt es für Sie ein Leben vor dem 14. Juli 2021 und eins danach?
Ja, ganz deutlich. Es gibt ein Leben vor der Flut und es gibt ein Leben nach der Flut. Unsere Welt ist damals zerstört worden, in der Nacht vom 14. zum 15. Und von daher gibt es auch sowas wie, wie eine Zeitrechnung vor. Das war doch noch vor der Flut und das war danach. Ja.
Sie haben sich jetzt entschieden, ein Buch zu schreiben, Zusammenhalten, und schreiben da ganz deutlich, eigentlich ist das was, was ich niemals in meinem Leben machen wollte, ein Buch schreiben. Warum haben Sie es dann doch gemacht?
Ja, gemacht habe ich es, weil ein Verlag auf mich zugekommen ist und mich gebeten hat, ein Buch zu schreiben. Das hat mich schon einmal ziemlich perplex gemacht, dass jemand von mir will, dass ich ein Buch schreibe. Ich bin irgendwo in einem kleinen Teil, in einem kleinen Ort Pfarrer und soll jetzt ein Buch schreiben. So, also, und gemacht habe ich es dann trotzdem, weil ich gemerkt habe, als ich dann ein paar Probekapitel geschrieben habe, dass es mir einmal selber sehr gut tut, die Erinnerungen nochmal zusammenzufassen, zu strukturieren und sie auch wiederzugeben. Und zum anderen ist es mir ein großes Anliegen, dass unser Ahrtal und die Menschen dort nicht vergessen werden in all der großen Aufbauarbeit, die wir da noch zu leisten haben.
Es heißt so häufig, Schreiben hilft bei der Verarbeitung. Stellen Sie das an sich selber fest?
Unbedingt. Also es hat mir sehr viel geholfen, das nochmal wahrzunehmen und das auch wahr sein zu lassen. Das sind meine Erlebnisse, das habe ich erlebt, das gehört zu meinem Leben und das darf ich auch so weitergeben in aller Offenheit.
Sie haben gerade noch gesagt, weil es so wichtig ist, die Menschen nicht zu vergessen. Das ist ja für viele ein ganz besonderes Anliegen. Es gibt gerade eine 6-teilige Podcast-Serie über Johanna Orth, eine 22-jährige junge Frau, die in dieser Nacht verstorben ist. Und ihre Eltern haben den Weg an die Öffentlichkeit gewählt und sprechen darüber. Sie wollen zum einen Johanna in Erinnerung halten, zum anderen ist da auch eine Menge Wut darüber, dass es Versagen einfach gab. Ist die Wut bei Ihnen auch da?
Ich bin ja immer wieder danach gefragt worden, auch in den Wochen nach der Flut, wie war das denn? Hätte man das anders machen können? Hätte man das anders machen müssen? Ich habe nie die Kraft dazu gehabt, mich wirklich damit auseinanderzusetzen, weil die Aufgaben so groß waren, die der Alltag gefordert hat. Und ich finde es unbedingt notwendig und wichtig, dass jetzt die politische Aufarbeitung und die Frage nach der Verantwortung jetzt gestellt wird. Ich glaube, dass sie nicht nur den Angehörigen wirklich hilft, sondern dass sie auch notwendig ist. Wir haben eine Katastrophe unglaublichen Ausmaßes erlebt. Und was kann man daraus lernen? Das ist, glaube ich, auch eine wichtige Frage.
Sie waren am 14. Juli bei einem Studientag im Pfarrheim in Bad Neuenahr. Und Sie hörten dann irgendwann die Durchsage der Feuerwehr. Die Häuser sollten nicht verlassen werden. Was ging Ihnen da durch den Kopf?
Es hatte ja schon tagelang geregnet und es gab schon keine guten Vorhersagen. Ich habe dann gedacht, was wird jetzt in dieser Nacht kommen? Was wird uns da erwarten? Da es jetzt nicht so dramatisch aussah, bin ich zur Feuerwehr gegangen und habe mich dort zur Verfügung gestellt. Ich habe gesagt, kann ich euch irgendwas helfen? Braucht ihr irgendetwas? Und wir haben dann an diesem Abend das Feuerwehrhaus in Ahrweiler leergeräumt, das direkt an der Ahr liegt. Und damit versucht, dass die Feuerwehr weiter einsatzfähig bleibt. Sie haben ihre Fahrzeuge auf die eine Seite und auf die andere Seite der Ahr verteilt, dass sie möglichst nah bei den Menschen sein könnten. Denn es war klar, die Brücken könnten in Gefahr kommen. Und da habe ich einfach mitgeholfen. Ja, es war uns aber nicht klar, was da passieren würde. Wir haben die 7 Meter angesagt bekommen. Aber uns war wirklich nicht wirklich klar, was das bedeuten würde.
Gab es irgendwann so einen Moment, wo Sie dachten, oha, das ist doch dramatischer als gedacht, weil es ja dann auch Warnungen gab, die zurückgenommen wurden. Von diesen 7 Metern hat man sich dann irgendwann wieder entfernt und dachte, die Lage ist doch nicht so schlimm.
Also ich habe diese Nachrichten dann in der Nacht gar nicht mehr verfolgt. wo es für mich brenzlig wurde und klar war, dass es jetzt etwas ganz Dramatisches wird, war, als ich unmittelbar hinter dem Feuerwehrhaus vorbeigegangen bin und um wieder in die Stadt hineinzukommen. Wir haben eine Stadtmauer um die Stadt, um die Innenstadt herum. Und ich kurz vorher die A noch gesehen habe und dann schon vor dem Feuerwehrhaus, also hinter dem Feuerwehrhaus habe ich die A noch gesehen. Vor dem Feuerwehrhaus stand ich schon bis zu den Knien im Wasser. Das ging unglaublich schnell. Und als ich dann nochmal 100 Meter weiter gegangen bin bis ins A-Tor, das ist das Tor, das Stadttor, das am nächsten an der A liegt, war es schon hüfthoch.
Das ging unglaublich schnell.
Unglaublich schnell. Das sind 100 Meter, die ich gegangen bin. Und da war das Wasser schon mit einer solchen Wucht, dass es, ja, wenn da was drin gewesen wäre, ein Baumstamm oder sowas, dann hätte es mich wahrscheinlich auch umgehauen. Und ich weiß nicht, was da mit mir passiert wäre. Ich war dann auf der anderen Seite noch mal trockenen Fußes. Aber da war klar, jetzt diese Nacht, den wird kein Schlaf geben. Und das wird eine dramatische Nacht werden. Auch wenn ich die Dramatik, glaube ich, in keinem Moment dieser Nacht auch wirklich ausgeschöpft habe.
Weil es da vermutlich darum geht, einfach zu funktionieren.
Genau. Und die Welt wird so klein. Also die eigene, man dreht sich so um die eigene Welt. Das ist auch anderen so gegangen, weil ich dann schon auch noch mal nachgefragt habe, wie ist es euch denn in der Nacht gegangen? Ich hätte nicht gedacht, dass es Menschen gibt, die in dieser Nacht zu Tode kommen.
Sie wurden dann gefragt, ob Sie die Kirche öffnen könnten für Evakuierung und so weiter. Wie war das? Hat das funktioniert? Wurde die Kirche dann ein Ort der Begegnung?
Das war ja alles viel zu spät, also und viel zu kurz gegriffen. Wie will man in dieser Nacht dann noch die evakuieren, die noch 50 Meter weiter sind? Das war das Telefonat, das ich geführt habe, um von hinter dem Feuerwehrhaus bis zum vorm Feuerwehrhaus zu gehen. Und dann habe ich denen natürlich auch zugesagt, wir machen das. Aber es war ja völlig daneben, so eine Maßnahme jetzt noch anzusetzen. In der Kirche, als ich an der Kirche ankam, ging da gerade das Licht aus und das Wasser kam schon. Also da war nichts mehr.
Da hätte niemand Sicherheit finden können.
Nein, die Kirchen sind ja auch beide überflutet. Also alle drei, die da in der Nähe lagen, die man hätte öffnen können, sind alle drei überflutet worden.
Als Seelsorger unterstützen Sie die Menschen, die im Ahrtal von der Flutkatastrophe betroffen sind. Es gab eine unglaubliche Solidarität, die beschreiben Sie auch immer wieder in Ihrem Buch Zusammenhalten. Dennoch gehen Menschen natürlich ganz unterschiedlich mit Erlebten um und die Menschen hat es unterschiedlich getroffen. Was erleben Sie da?
Also zunächst mal vielleicht der Rückblick auf das, was so am Anfang erlebt worden ist. Da war so der Punkt, ja, wir haben das Wasser nur im Keller gehabt und in der nächsten Straße, wir hatten es im Erdgeschoss und die nächste Straße hat dann gesagt, wir haben es im zweiten Stock. Aber alle haben im Grunde abgeschlossen damit, dass sie gesagt haben, ja, es ist schrecklich, aber wir leben und wir machen das wieder. Es gab eine große, große Solidarität unter den Nachbarn, man hat sich ausgeholfen, was man hatte, hat man geteilt und das war ein unglaubliches Glück zu den Helfern, die dazukamen. Das ist ja wirklich auch ein Wunder, dass es so viele Menschen gab, die zu uns gekommen sind und ohne die wir, glaube ich, nicht überlebt hätten. Das bricht ein bisschen im Moment. Es gibt eben große Unterschiede. So wer baut jetzt auf und wer darf schon und wer hat Handwerker und wer hat Material und wer noch nicht und wer darf schon zurück in seine Wohnung. Da mache ich mir auch große Sorgen, dass der Neid und ja nochmal ausbricht und das, was wirklich so gut war am Anfang, auch wieder ein Stück verloren geht. Und das würde ich mir sehr wünschen, dass es nicht so wäre.
Weil schwierige Situationen dazukommen, ja. Baumaterialien zu bekommen, ist unglaublich schwierig. Wie die Hilfsgelder verteilt werden, das ist auch nicht einheitlich. Ja. Also große Herausforderungen, die da noch anstehen. Dann gibt es wiederum Menschen, die haben Angehörige verloren. Ja. Die Menschen treffen Sie auch.
Ja.
Wie gehen Sie damit um?
Ja, das bleiben natürlich massive Wunden in den Seelen der Menschen. Es ist immer der Punkt zuzuhören. Was ist jetzt? Wie geht es euch jetzt nach einem Jahr? Könnt ihr schon dahin gucken? Wie sehr fehlt jemand? Erzählen lassen, wie sie ihren Alltag bewältigen. Und das ist natürlich sehr unterschiedlich. Wenn ein junger Mensch verstorben ist, ist das etwas anderes, als wenn die Mutter im Zuge des Weitergehens im Grunde nicht mehr weiterleben wollte. Das ist eine ganz andere Situation. Oder wenn Angehörige wirklich ihre Eltern vom Arm weggerissen bekamen in der Flut und sie nicht mehr festhalten konnten. Das sind ganz andere Situationen jeweils und die sind auch immer neu schrecklich.
Situationen, in die wir uns gar nicht hineinversetzen können. Es gibt dann wiederum Menschen, die können bis heute über das Erlebte gar nicht sprechen. Mich hat es sehr berührt in einer 6-teiligen Podcast-Serie »Warum musste Johanna sterben?« eine 22-jährige angehende Konditorin und ein Freund, der noch in der Nacht bei ihr gewesen war, versucht hatte wohl zu helfen, der bis heute nicht darüber sprechen kann. Johanna verstarb.
Ja.
Wie können Sie so jemandem helfen?
Ja, indem man ihm viel Geduld lässt. Vielleicht kenne ich den jungen Mann sogar, vielleicht habe ich ihn sogar am Tag danach betreut. Also wir haben jemanden betreut, der irgendwie gerettet wurde und ich glaube, es war ein Freund von Johanna, der davon auch gesprochen hat. Vielleicht war es er sogar. Es ist verständlich, dass jemand, der so dramatische Erlebnisse hat, auch dann nicht darüber sprechen will und nicht darüber sprechen kann. Es wird irgendwann die Zeit kommen, wo er vielleicht das ein oder andere andeuten kann. Aber ich glaube, da muss man und darf man auch jedem die Zeit lassen, die er braucht.
Sie wurden zu einem Team mit den Helferinnen und Helfern des Deutschen Roten Kreuzes bei der Flutkatastrophe im Ahrtal. Wenn Sie da an den ersten Tag danach denken, welche Bilder kommen Ihnen da in den Kopf?
Es sind die Bilder von den Menschen, die eher in irgendeiner Weise gerettet wurden, weil sie von der Feuerwehr aufgegriffen wurden, weil ihre Hilferufe gehört wurden, weil das Rote Kreuz sie irgendwo aufgegriffen hat und die dann dorthin kamen im Rotkreuzheim, wo in Blitzeseile eine Notversorgung aufgemacht wurde und dort die Menschen erst versorgt wurden. Das war ein hervorragendes Team vom Roten Kreuz, sehr eingespielt, die sehr genau wussten, was sie zu tun haben. Aber dann wussten die Menschen ja nicht, wohin. Sie haben oft alles verloren. Und das sind die Bilder, die mir so im Kopf sind. Ein Mitarbeiter war einer der ersten, den ich gesehen habe, der alles verloren hat in dieser Nacht. Nur die goldene Rettungsdecke um die Schultern. Der junge Mann, von dem ich eben schon mal kurz erzählt habe, der stundenlang auf seiner Decke gelegen hat und geweint hat und auch nichts mehr anzuziehen hatte, außer der Unterhose, die er dann mitgerettet hat und denen wir dann versucht haben, Kleidung zu besorgen, was uns auch gelungen ist, sehr schnell. Es sind Bilder von Menschen, die total durchnässt ankamen, total verängstigt, die nicht wussten, leben ihre Angehörigen noch und auch die gerne ihren Angehörigen natürlich weiter sagen wollten, dass sie noch leben. Es gab Bekannte, die vorbeikamen und ihren Vater suchten, und weil sie wussten, er ist nicht mehr zu Hause, da war er nicht mehr zu finden. Aber wo ist er jetzt und ist er unter den Lebenden oder unter den Toten? Das waren sehr, sehr intensive Stunden mit sehr vielen Bildern, die sich eingegraben haben, aber auch Bilder der Zusammenarbeit. Wir haben uns ohne Worte verstanden. Ein Blick auf eine Person und dann ist der Kollege, der mit mir dort war, oder ich dann auch dorthin gegangen und haben nochmal geredet und geguckt, was man ihm jetzt Gutes tun kann und ob man überhaupt etwas tun kann oder nur zuhören oder eine Zigarette besorgen oder eine Tasse Kaffee, die gab es dann später auch, oder was zu essen. Ja, wir haben versucht, unser Möglichstes zu tun, um die Menschen in diesem allerersten Schock, bevor eben noch nicht mal klar war, wo sie die Nacht verbringen können, ein offenes Ohr zu geben.
Alles unglaublich schwierig und herausfordernd. Das Handynetz war komplett zusammengebrochen. Man konnte sich eben nicht verständigen. Und die Angst war so groß, jemanden verloren zu haben, weil man sich dann auch nicht wiederfinden konnte. Wenn Sie diese Situation beschreiben, Sie sagen, das DRK-Haus, das war wie ein Bienenstock. Und die Menschen kommen und strömen da rein. Sie haben es gerade schon angedeutet, Sie haben sich im Team ohne Worte verständigen können. Was gibt Ihnen diese Sicherheit zu wissen, was braucht ein Mensch gerade in dieser Situation? Ist das Intuition?
Ja, klar. Es ist natürlich auch ein Stück Erfahrung. Ich bin seit über 30 Jahren Priester, habe natürlich noch nie so eine Katastrophe erlebt. Aber natürlich bin ich irgendwie auch, das ist mein Alltagsgeschäft, auf Mimik und Gestik der Menschen zu reagieren, in den Augen etwas zu lesen, sehr aufmerksam zu sein, wie Menschen reagieren. Und das Einzige, was wirklich hilft in solchen Situationen, ist neben dem, was man materiell bieten kann, ein offenes Ohr. Wir müssen immer noch mal, auch wir als Kirche müssen immer noch mal mehr lernen, zuzuhören.
Jörg Mayrer, als Seelsorger und Priester im Ahrtal, haben Sie gerade schon die Situation geschildert, die Nacht nach der Flutkatastrophe, als dann die Zahl der Toten weiter und weiter stieg. Und mit so etwas umzugehen, und Sie waren in einer Rolle als Seelsorger, wie ging es Ihnen da?
Ja, zunächst waren die Vermisstenzahlen ja immens groß und es war eine Erleichterung, dass die immer weiter zurückgingen. Das war schon mal eine große Erleichterung. Aber dann, als die Totenzahlen immer weiter nach oben gingen und man dann so hörte, ja, darunter ist diejenige und der und ja, die haben jemanden verloren, dann waren das ja ganz oft Menschen, die ich auch gekannt habe. Ich bin seit 20 Jahren dort, kenne ganz viele Familien und wir haben versucht, mit den Angehörigen Kontakt aufzunehmen, wenn wir das wirklich wussten, dass jemand verstorben ist, um auch da zuzuhören, ein offenes Ohr zu haben und den Menschen wenigstens das zu geben, dass man sie nicht vergisst, dass sie in ihrem Leid auch, dass sie ihr Leid auch erzählen können.
Ich erinnere mich an eine Situation im Buch, da schildern Sie, wie jemand am Telefon von Ihnen einen Segen wollte. Mhm. Wie haben Sie dann reagiert?
Das war eine Situation, die hat mich völlig aus aller Professionalität herausgerissen. Wir haben ganz viele Telefonate geführt mit Hilfsangeboten, Hilfsanfragen und alles Mögliche zu bringen. Und dann sagte eben am Schluss jemand, und jetzt geben Sie mir bitte Ihren Segen. Und das habe ich, da fragt die ganz, ganz selten jemand nach. Das habe ich dann getan und habe gesagt, und jetzt geben Sie mir bitte Ihren Segen. Weil ich brauche den mindestens genauso wie Sie. Da war die Professionalität völlig hinüber und wir haben, glaube ich, beide geweint. Ich weiß auch gar nicht mehr, wer das war, der da angerufen hat. Ich kann es nicht mehr sagen.
Weil Sie das Weinen gerade ansprechen, wie wichtig ist es, gemeinsam zu weinen?
Wir haben ganz viel geweint und wir tun es, glaube ich, auch heute noch. Nicht mehr ganz so oft, aber an vielen Stellen fließen die Tränen. Und ich glaube, dass das für die Seele ganz wichtig ist, für die Seelenhygiene, dass man auch seiner Trauer Ausdruck geben kann und dass man sich auch der Tränen nicht schämen muss. Das hat eben ein Bekannter noch im Zug geschrieben, dass er, als er die ein paar Seiten in dem Buch gelesen hat, sich sehr zurückhalten musste, um im Abteil nicht zu weinen. Als ich mir das geschrieben habe, habe ich dann auch geweint im Zug. Das sind so Momente, wo das dann einfach auch sein darf, finde ich. Und dann spielt es auch keine Rolle, wo man jetzt ist. Ich erinnere mich auch an viele Freudentränen, wenn man sich nach langer Zeit wiedergesehen hat und sich einfach still umarmt hat und gewusst hat, ja, dem ist jetzt nichts passiert oder der ist nichts passiert. Oder ich erinnere mich noch gut an Sarah, die in der Zeit schwanger war und die ich lange nicht gesehen habe und die dann einfach irgendwann mal da stand und wir uns getroffen haben und ja, uns innigst umarmt haben, weil wir einfach froh waren, dass es uns noch gibt.
Wenn Sie an die ersten Tage nach der Flutkatastrophe im Ahrtal denken, woran mangelte es zu Beginn am meisten?
Zunächst mal mangelte es an allem, was man sich vorstellen kann. Wir hatten keine trockenen Kleider. Wir hatten, also die, die ihre Häuser verloren hatten, hatten keine trockenen Kleider. Wir hatten weder was zu essen noch was zu trinken. Man konnte ja auch nichts einkaufen. Es gab keine Geschäfte mehr. Und es fehlte dann auch an Organisation. Es gab ja sofort Hilfe. Es gab ja sofort Menschen, die mit Essen und Trinken ankamen und das uns zur Verfügung gestellt haben. Wir haben ja tagelang, wochenlang an den verschiedenen Stellen etwas zu essen bekommen. Das war ein unglaubliches Glück. Aber es fehlte an der Organisation, das zu sortieren und zu wissen, wo geht man denn jetzt hin damit? Ich erinnere mich schon an Bilder, wo ganz viele Hilfsgüter, sowohl Kleidung als auch Gummistiefel, und wir haben ja alles gebraucht, Schippen und Besen und Lebensmittel, wie das auch einfach abgelegt wurde an Plätzen, wo die das gebracht haben, gedacht haben, da findet es schon jemand. Aber das hat schon eine ganze Weile gedauert, bis das dann jemand organisiert hat. Wir konnten es ja auch nicht. Wir hatten ja keine Kräfte dafür, das auch noch zu organisieren. Das ist dann zwar sehr schnell passiert, aber es hat da schon auch noch an Organisation noch gefehlt, ja.
Das kam dann im Laufe der Zeit. Da wuchs das Team noch mehr zusammen. Jetzt geht es darum, dass die Menschen nicht vergessen werden, dass es Aufklärung gibt, dass Menschen Verantwortung übernehmen. Und wir haben es gerade schon mal kurz angesprochen. Gerade kommt so ein Gefühl in den Vordergrund, nämlich die Wut. Wie machen Sie das fest?
Ja, also insgesamt werden die Menschen dünnhäutiger und jetzt rückt der Jahrestag, steht unmittelbar vor der Tür und die Frage, wie geht das, wie begeht man so etwas, wie denkt man daran, dass 134 Menschen, zwei sind immer noch vermisst, ihr Leben verloren haben, wie denkt man daran, dass wir ganz, ganz vieles verloren haben, wir haben ja unser Leben im Grunde, viele haben ihr Leben, alles, was ihr Leben ausmacht, ihre materiellen Güter komplett verloren. Wir haben aber auch schon viel geschafft, auch das muss man ja irgendwie mal würdigen. Wie geht das? Also da sind die Emotionen unglaublich viel und die Wut spielt eine Rolle bei vielen, die eben viel verloren haben, die keine Antworten darauf bekommen. Warum ist es so? Hätte man es anders machen können? Hätte es Möglichkeiten gegeben, Menschen zu warnen und damit auch Hab und Gut, Leib und Leben zu schützen. Ich finde es unglaublich wichtig, dass dem jetzt nachgegangen wird. Und das passiert ja tatsächlich auch im Moment.
Es gibt einen Untersuchungsausschuss, ein Fazit daraus, dass die Einsatzleitung überfordert war in der Nacht. Wie haben Sie das erlebt?
Ich habe keine Einsatzleitung erlebt, in der Nacht schon gar nicht, außer einem Anruf mit der Bitte, unsere Kirchen zur Verfügung zu stellen, habe ich keine Einsatzleitung erlebt. Ich war zwar bei der Feuerwehr, die haben aber selbstständig gehandelt und hatten einen Auftrag dafür. Und später in der Nacht war da nichts mehr von. Die hatten ja keine Chancen mehr. Feuerwehr, gibt es ja auch anrührende Berichte von unserem Chef der Feuerwehr in der Stadt Bad Neuenahr-Ahrweiler, die verzweifelt sind darüber, dass sie die vielen Anrufe nicht beantworten konnten und sagen, ja, wir können auch nicht ausrücken. Wohin? Es ist alles voll Wasser und wir kommen nirgendwo mit unseren Fahrzeugen durch. Hashtag immer da, unter dem sie antreten, die Feuerwehr und das Rote Kreuz und alle anderen. Es hat in dieser Nacht nicht funktioniert. Und
die Brücken existierten teilweise nicht mehr, man kam gar nicht rüber?
Nein, es sind ja fast alle Brücken an der A zerstört worden in dieser Nacht. Das waren, glaube ich, über 60. Und unsere Stadt liegt beidseits der A. Es gab überhaupt keine Möglichkeiten für die Feuerwehr rüberzukommen. Aber auch wenn sie auf der richtigen Seite waren, gab es keine Zufahrtsstraßen oder nur ganz, ganz wenig, was nicht geflutet war. Und solange das Wasser da war, ging gar nichts. Aber sobald es dann auch weg war am Morgen, waren ja schon die ersten Feuerwehrleute, ich glaube aus dem Lahntal, waren da und haben Leute mit dem Boot auf dem Marktplatz gerettet. Also daran kann ich mich genauso gut erinnern.
Wir wollen über den Jahrestag der Flutkatastrophe im Ahrtal sprechen, der heute ansteht, wenn wir diese Sendung senden, zwischen 10 und 12. Wo werden Sie dann sein?
Ich werde versuchen, bei den Menschen zu sein. Es gibt verschiedene Plätze und Begegnungsmöglichkeiten, über die man im Moment auch noch nachdenkt. Und dort werde ich sein mit meinen Kolleginnen und Kollegen und zuhören.
Wie werden Sie sich auf den Tag vorbereiten?
Auf den Tag selber werde ich mich gar nicht vorbereiten, indem ich versuche, da zu sein, genügend Kraft zu haben, um die Gespräche mitzunehmen, um zuzuhören. Ich bin im Moment in der Vorbereitung, indem ich oft wieder gefragt werde, was denn wichtig ist an diesem Tag. Das wird meine Vorbereitung sein und ich will Menschen begegnen in diesen Tagen. Es sind ja eigentlich zwei Tage, der 14. und der 15. Ja, und da sein, immer wieder mich zur Verfügung stellen.
Das sind natürlich auch Bilder, die immer und immer wieder kommen. Ja. Sie sind im Interview-Marathon, wenn Sie darüber berichten. Wie haben Sie sich denn selbst eigentlich Hilfe gesucht und welche Hilfe haben Sie gefunden?
Ja, auch danke, dass Sie danach fragen. Das ist ja auch eine wichtige Frage. Wir waren im Team, in einem kleinen Team, wo wir uns zusammengefunden haben, sind wir sehr offen umgegangen, sowohl was unsere Stärken, also unsere Schwächen angeht. Wir haben uns sehr darauf hingewiesen, dass wir jetzt nochmal Ruhe brauchen, dass es ein bisschen viel wird, dass die Nächte zu kurz sind und es vielleicht eine Auszeit braucht. Da sind wir sehr, sehr offen miteinander umgegangen und da bin ich sehr dankbar für, weil das sehr, sehr viel Kraft gibt. Ich hatte zwischendurch auch mal eine Auszeit, weil ich gemerkt habe, es geht jetzt nicht mehr. Es gab einen Krankenschein, den ersten in meinem Leben, wo ich mich zurückgezogen habe und teilweise das Buch geschrieben habe, fertig geschrieben habe, um es zu verarbeiten, aber auch um einfach nochmal raus zu sein aus dieser Zerstörung, die wir ja jeden Tag erleben. Und es gibt Menschen, mit denen ich regelmäßig im Gespräch bin. Wir haben geistige Begleitung. Ich habe auch das Angebot einer psychologischen Begleitung, das ich wahrgenommen habe. Weil ich glaube, dass man das gar nicht auch allein durchstehen muss. Man darf sich auch Hilfe nehmen.
Sie sind sich selbst wahrscheinlich noch mal ganz anders begegnet innerhalb dieses vergangenen Jahres.
Auch das, natürlich. Wenn die Welt sich so ändert, dann begegnet man sich auch selber anders. Ich habe natürlich auf der einen Seite noch mal Dinge entdeckt, die ich gedacht habe, die hätte ich nie gekonnt. Oder das war gar nicht im Bereich des Möglichen. Baufachfragen genauso wie Beerdigungen in solchen schwierigen Situationen halten müssen und halten können. Menschen in diesem Umfang zuzuhören, hätte ich nicht gedacht, dass das möglich ist. Mit so wenig Schlaf auskommen, hätte ich nicht gedacht, dass ich das könnte. Interviews geben, das war vielleicht einmal im Jahr, aber nicht so regelmäßig. Mit Menschen in Kontakt kommen, die ich auch vorher so nie gedacht hätte. Ich durfte den Bundespräsidenten kennenlernen, war bei seiner Wahl. Das sind ja alles Dinge, die ich mir nie vorher ausgemalt hätte, dass das möglich wäre. Und von daher hat dieses Jahr mich sehr verändert, das glaube ich schon. Und wenn Sie jetzt fragen, wie, dann würde ich sagen, ich bin demütiger geworden, geduldiger, dankbarer. Auch den Menschen zugewandter.
Die Einsatzleitung in Ahrweiler war überfordert. Das ist eine Erkenntnis aus dem Flutuntersuchungsausschuss. Jörg Mayrer in SWNs Leute, das haben wir gerade eben schon kurz angesprochen. Das macht natürlich all die Verstorbenen nicht wieder lebendig. Dennoch, die Aufklärung ist so wichtig. Findet die eigentlich ausreichend statt?
Ich kann nur sagen, ich hoffe es. Und ich denke, wenn ein Untersuchungsausschuss im Landtag damit befasst ist, dann wird sie auch ausreichend stattfinden. Ob sie die richtigen Antworten bringt, das wage ich heute schon zu bezweifeln. Denn wo ist die Wahrheit? In einer solchen Katastrophe, glaube ich, ist es schwierig, wirklich festzustellen, was denn jetzt wirklich passiert ist, weil es so unterschiedliche Facetten gibt. Da bin ich gespannt. Und ob es dann am Ende wirklich einen klaren Ablauf und eine klare Zuständigkeit und damit auch ein Versagen betitelt werden kann. Weiß es nicht.
Der Wunsch nach Verantwortung ist ja so groß, dass die vielleicht nicht dementsprechend wie hätte gehandelt werden müssen, gehandelt haben, dass die Verantwortung übernehmen. Sehen Sie da Fortschritte?
Bisher nicht. Ja? Kann sein, dass es noch kommt. Und ich hoffe, dass es kommt.
Ein Name fällt da immer wieder, und zwar Landrat Pföhler, der inzwischen dauerhaft krankgeschrieben ist. Haben Sie je mit ihm gesprochen?
Nach der Flutkatastrophe nicht. Ich habe ihn nie wieder gesehen.
Wissen Sie etwas über ihn?
Nein, ich weiß auch nichts über ihn.
Denn es scheint ja, als sei er irgendwie abgetaucht. Es gibt eine neue Landrätin, Cornelia Weigand. Und die hat sich viel vorgenommen. Sie sagt, das Ahrtal müsse digitalisiert und der Hochwasserschutz verbessert werden. Den Tourismus will sie ankurbeln, alternative Energien ausbauen. Was denken Sie denn, ist das Ahrtal für eine weitere Flutkatastrophe, und davon muss man ausgehen, dass es die möglicherweise geben kann, ist das Ahrtal gerüstet?
Also ich gehe auch davon aus, dass es in Menschengedenken nochmal eine solche Katastrophe geben kann. Das tun nicht alle, wahrscheinlich weil sie sonst auch nicht aufbauen könnten. Ich glaube, dass das Ahrtal noch nicht gerüstet ist dafür. Das muss noch getan werden. Es wird ja im Moment an einem Hochwasserschutzkonzept gearbeitet, das es bisher nicht gab. Aber das gibt es an wenigen Stellen in Deutschland. Die Katastrophen kommen ja nicht nur im Ahrtal wieder, sondern sie werden ja auch überall auf der Welt uns nochmal begegnen. Ich glaube, dass wir viel Chancen haben. Wir müssen jetzt neu aufbauen und wir können es auch. Und wir müssen es auch so tun, dass es hilfreich ist. Das muss ökologischer sein, es muss nachhaltiger sein. Es muss natürlich auch mehr den Menschen schützen. Wir leben in einem engen Tal, ein wunderschönes, enges Tal, das sehr dicht besiedelt ist, auch am Flusslauf entlang. Und da muss es Alternativen geben, wie das jetzt passieren kann. Und das ist eine schwierige Geschichte. Das erlebe ich auch.
Das Ahrtal ist ja dafür bekannt, dass viele Menschen kommen, die das Ahrtal lieben. Der Tourismus hat geboomt vorher. Erleben Sie das? Kommen die Menschen langsam zurück? Wie ist das?
Ja, sie kommen. Es gibt auch viele, die sagen, es ist jetzt fast ein Jahr her und ich will jetzt mal wissen, wie es dort aussieht, wo wir immer gewandert sind oder wo wir unseren Wein eingekauft haben, wo wir so manches Wochenende zugebracht haben. Ich will jetzt mal sehen, wie das dort ist. Und das sieht man, es gibt ja jetzt auch wieder einzelne erste Restaurants und Cafés, wo man wieder draußen sitzen kann und das Wetter ist ja entsprechend. Und wenn man dann da vorbeigeht, dann sieht man auch die betroffenen Gesichter. Ich meine, ich weiß, wer da aus Ahrweiler sitzt oder aus Bad Neuenahr sitzt und wer da eher Tourist ist, das sieht man ja auch. Und ich kenne die Menschen aus dem Ahrtal auch. Und man sieht die betroffenen Gesichter, die dann sich immer noch fragen, wie geht das hier? Also wie sieht das hier eigentlich nach einem Jahr noch aus? An manchen Stellen ist es sehr gut gepflegt, die Blumenbeete sind wieder gepflanzt, dass wir auch ein bisschen Buntes haben und Normalität wieder eingekehrt ist. Aber an anderen Stellen sind die Schaufenster eben alle noch zu mit USB-Platten, also mit Holz verschlagen. Oder die ersten Schaufenster kommen jetzt wieder neu hinein, weil sie jetzt doch mal geliefert werden. Aber es gibt nur ganz, ganz wenige Geschäfte, die wieder auf sind. Unser Bäcker ist wieder da und es gibt noch so einzelne, ganz kleine Lichtblicke. Und an denen freuen wir uns. Und an denen dürfen sich auch die Touristen freuen, wenn sie kommen.
Dann sage ich herzlichen Dank für den Besuch in SWR1 Leute, Jörg Mayrer.
Dankeschön.
SWR1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.